Vis-à-vis.
Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Zeit niemals reicht. Sie sehnen sich nach Entspannung, Zeit für sich, Zeit für Freunde, für ihre Hobbys. 24 Stunden haben wir am Tag zur Verfügung und doch begleitet uns ein permanenter Zeitmangel. Theresa Bücker, in Ihrem Buch suchen Sie nach den Ursachen. Wie steht's denn um unser Zeitmanagement? Haben wir zu wenig Zeit oder können wir nur nicht gut mit Zeit umgehen?
Das ist die typische Sichtweise auf Zeit, dass wir sie nur besser managen lernen müssen. Aber das wird ganz vielen Menschen überhaupt nicht gerecht, weil die wirklich schon alles probieren, um irgendwie im Tagesverlauf mehr Zeit zu haben. Aber ganz viele Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Eltern oder pflegende Angehörige oder Menschen, die sehr viel arbeiten müssen, die haben einfach nicht genügend Zeit, um die Dinge im Tag unterzubekommen, die sie da eigentlich auch brauchen würden, die ihre seelischen und sozialen Bedürfnisse befriedigen. Und da kommt man mit Zeitmanagement keinen Schritt voran. Aber da wir eine individualistische Kultur sind, die gerne dem einzelnen Menschen Verantwortung gibt, tragen das eben auch ganz viele mit sich rum, dass sie das für sich selber verbessern können. Das ist aus meiner Sicht ein Fehlschluss, sondern Zeit ist etwas, das gesellschaftlich entsteht, das an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen hängt. Und mehr Zeit für alle kommt durch einen wirklichen kulturellen Wandel.
Was macht denn zu wenig Zeit mit uns?
Zeitarmut hat ganz unterschiedliche Konsequenzen. Also auf individueller Ebene geht auch der Kontakt zu uns selbst verloren. Weil Zeit für sich selbst, also ganz alleine zu haben, ist zum Beispiel wichtig, um Gedanken sortieren zu können. Das heißt, Erfahrungen, die man macht, Erlebnisse, Begegnungen, die muss unser Kopf im Nachhinein sortieren können. Und das geht, wenn man ruhige Zeit für sich selbst hat. Deswegen brauchen wir wirklich Zeit zum Nachdenken, Zeit, die man entspannt verleben kann. Sonst können wir aus den Erfahrungen, die wir täglich machen, gar keine Erkenntnisse schöpfen und uns nicht anpassen, nicht verändern. Also dieses ständige Gehetztsein hemmt, dass wir lernen können, und es hemmt eben auch, dass wir uns selber besser kennenlernen und dann im Alltag dementsprechend agieren. Ein ganz anderer wichtiger Punkt sind soziale Beziehungen, und das ist typischerweise das, wo Menschen anfangen, Zeit zu sparen, wenn sie sehr viel arbeiten müssen, dass sie aufhören, Freundinnen und Freunde zu treffen oder Zeit mit dem Partnerin, mit der Partner oder mit den Kindern zu verbringen. Und das ist aber ein Grundbedürfnis, das wir haben. Also wir leben von sozialen Beziehungen. Und wenn wir da anfangen zu kürzen, dann kann auch eine gewisse innere Leere entstehen und auch eine Vorstufe zu Einsamkeit. Also Einsamkeit und Isolation sind ja nicht ganz deckungsgleich, aber weniger Kontakt zu anderen Menschen bringt erstmal das Gefühl der Isolation mit sich, und wir gewöhnen uns daran, sodass wir vielleicht da auch wirklich dann am ehesten verzichten und gar nicht merken, wie wir uns schleichend in die Isolation und Einsamkeit begeben und dass uns da dann auch wirklich was fehlt.
Sie haben von Menschen gesprochen, die viel arbeiten müssen. Natürlich, da geht viel Zeit verloren. Aber um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, wo bleibt denn unsere Zeit? Was machen wir mit der Zeit, wenn nicht Freunde treffen oder uns mit uns selbst beschäftigen?
Wir glauben ja, dass unser Leben eigentlich in Balance sein könnte, weil ein typischer Vollzeitjob umfasst 8 Stunden. Dann gibt es noch 8 Stunden Schlaf, müssten theoretisch 8 Stunden freie Zeit übrig bleiben. Das stimmt natürlich nicht, weil zum einen haben wir Pendelwege zur Arbeit, die in Deutschland auch immer länger werden und immer mehr Menschen betreffen. Und wir haben im Alltag auch unheimlich viele Pflichten, die man nicht verschieben kann. Ein plakatives Beispiel wäre jetzt die Steuererklärung, aber auch alleine sich morgens duschen und anziehen müssen, um repräsentabel zur Arbeit zu gehen, ist eine Zeit, die zur Arbeitszeit dazugehört. Und Eltern und pflegende Angehörige haben natürlich ganz viele Aufgaben rund um Kinder oder auch vielleicht die Eltern, die sie versorgen müssen. Und wir können zum Beispiel für Eltern in Deutschland sehen, dass da unter der Woche neben der beruflichen Arbeit eigentlich so gut wie keine freie Zeit übrig bleibt und die nur am Wochenende punktuell stattfindet. Aber Wochenenden sind für Eltern fast noch intensiver als die Zeit unter der Woche. Also gerade für Eltern und Sorgeverantwortliche muss man einfach eine Zeitarmut feststellen. Und das ist ein Zustand, der über ganz viele Jahre erhalten bleibt und der nachweislich auch gesundheitsschädlich ist, sowohl körperlich als auch psychisch.
Und trotzdem sehen wir, dass die Wochenarbeitszeit über die Jahrzehnte immer weiter gesunken ist. Welche Lösungsansätze gibt es hier? Also letztendlich steht uns eigentlich mehr Zeit zur Verfügung als früher.
Ja, bei diesen Zahlen muss man aber auch sagen, da muss man genauer hingucken, weil das stimmt so nicht ganz. Also die Arbeitszeiten in Vollzeit- und Teilzeitstellen, die sind ähnlich geblieben. Die sind wirklich nur um wenige Minuten pro Woche gesunken. Und der Durchschnittswert, der ausgewiesen wird, ergibt sich über prekäre Arbeit, also über Minijobs und Nebenjobs und Hilfsjobs, die gar nicht zum Leben reichen und die einen immer höheren Anteil an den Arbeitsverhältnissen in Deutschland einnehmen. Das heißt, wir haben einen polarisierten Arbeitsmarkt von Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten und Menschen, die wenig arbeiten und auch gerne mehr arbeiten wollen. Also es stimmt nicht, dass wir wirklich mehr freie Zeit haben. Das wird aber ganz gerne in die Diskussion eingeführt und eigentlich täuscht das. Und führt dann eben auch wieder zu dem Gefühl bei den Menschen, dass sie irgendwas nicht richtig machen und dass sie ja eigentlich so viel freie Zeit haben müssen. Aber es ist ein falscher Wert, der da immer wieder in der Diskussion auftaucht und dann auch das Gefühl des Versagens eigentlich nochmal verstärkt, weil man denkt, andere schaffen es doch auch und wir uns vielleicht wenig darüber austauschen, wie gravierend die Zeitnot eigentlich ist. Also gerade das Thema, treffe ich eigentlich meine erwachsenen Freundinnen und Freunde genug? Das sind schon traurige Werte für Deutschland. Also es sind ungefähr 20% der Deutschen, die mindestens einmal pro Woche ihre Freundinnen und Freunde treffen. Das heißt, andere treffen sie vielleicht nur alle paar Wochen, alle paar Monate und verbringen wirklich eine ganze Woche, mehrere Wochen ohne andere Erwachsene im freundschaftlichen Kontext getroffen zu haben. Und die hatten vielleicht nur Kontakt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin und mit Arbeitskollegen. Und das ist eine große soziale Armut, die dahinter steht und eben auch zeigt, über das, was wirklich in uns vorgeht, was uns beschäftigt, vielleicht auch belastet, kommen wir überhaupt gar nicht mehr tief in den Austausch, weil der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen natürlich eine andere Qualität hat. Und da sich wirklich zu fragen, was macht das mit einem Menschen individuell? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn wir diesen sozialen Kontakt zueinander verlieren und der nur noch oberflächlich ist? Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige, aber nicht ausreichend diskutierte Frage.
Theresa Bücker zu Gast im Vis-à-vis bei rbb24 Inforadio. Sie hat sich damit beschäftigt, wem wie viel Zeit zur Verfügung steht und mit welchen Konsequenzen für das persönliche Leben, aber auch die Gesellschaft. Sie fordern unter anderem eine Herabsenkung der Wochenarbeitszeit. Um wie viele Stunden müssten wir dort reduzieren, um zu einer gerechteren Zeitverteilung zu kommen?
Eine gute Wochenarbeitszeit für alle, die kann man aus Arbeitszeitwünschen von Menschen ablesen, die regelmäßig erhoben werden. Und wenn man da beispielsweise Mütter befragt, dann geben die Wochenarbeitszeiten zwischen 25 und 30 Stunden an. Und da steckt drin, wie viel Zeit sie eigentlich benötigen zu Hause, um dort alles einigermaßen gut zu schaffen und wie viel sie dann noch arbeiten könnten. Und das wären eben etwa zwischen 25 und 30 Stunden. Und wenn man auf die Gesamtarbeitszeit der Menschen in Deutschland schaut und wie unterschiedlich die Arbeitszeiten verteilt sind, dann können wir auch sagen, wenn wir da reingehen und das gerecht verteilen und alle, die arbeiten können und wollen, mit etwa 30 Stunden beschäftigen, dann würde das gesamte Arbeitsvolumen sogar steigen. Also die Idee, dass die Wirtschaft nicht mehr läuft, wenn man die Arbeitszeiten generell reduziert, das stimmt überhaupt nicht. Aber Arbeitszeiten gleichmäßiger zu verteilen, könnte eben die entlasten, die gerade viel zu viel arbeiten müssen und die in besser bezahlte Arbeit bringen, die gerade vielleicht nur einen Minijob haben.
Es geht ja auch um politische Teilhabe. Würde dieses Modell dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht genügend Zeit haben, sich politisch mehr engagieren würden?
Ich denke, über den Zeitverlauf würde genau das passieren, weil wenn man auch wiederum da in Umfragen zum ehrenamtlichen Engagement und zum politischen Engagement reinguckt, ist der größte Grund, warum Menschen sich nicht einbringen in Parteien, in Kommunalpolitik, in den Sportverein, dass sie zu wenig Zeit haben oder sie beenden ihr Ehrenamt auch genau deswegen, weil sie neben der beruflichen Zeit oder neben der Sorgeverantwortung für Kinder und Angehörige zu wenig Zeit haben, das zu machen. Natürlich würden sich nicht alle Menschen von heute auf morgen engagieren, aber erstmal diese Zeit frei zu machen, wäre eine Brücke dahin, dass wir eine wirklich engagierte Gesellschaft werden könnten. Und wir berufen uns da ja auch immer gerne auf die hohe Engagementquote. Also in Deutschland sind ungefähr 40% der Menschen engagiert, aber in einem sehr geringen Umfang, also mit etwa einer Stunde pro Woche. Und der Anteil der Menschen, die wirklich ein umfangreiches Ehrenamt haben, der ist rückläufig. Und daran kann man erkennen, dass das ehrenamtliche Engagement auch unter Zeitdruck steht und die, die sich engagieren, eben sich immer weniger engagieren. Und ich denke, Ehrenamt ist etwas, das hat seinen Platz in der Gesellschaft. Das sollte auch nicht nur über professionelle Strukturen ersetzt werden. Und es wäre eine gute Idee, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, das auch für alle möglich zu machen.
Das Ehrenamt kann ja auch etwas total Erfüllendes sein. Sie haben sich ja angeschaut, wie viel Zeit für was drauf geht. Arbeitszeit, Care-Arbeit, Freizeit. Konnten Sie herausfinden, welche Zeit am erfüllendsten ist?
Was einen mit Sinn erfüllt, das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Ich würde sagen, bei uns ist es gesellschaftlich mittlerweile so konstruiert, dass wir glauben, wir müssen unsere Leidenschaft und das, was wir wirklich gerne machen, was wir als sinnhaft empfinden, im Beruf finden. Und das ist eine Überforderung und das kann auch gar nicht für alle Berufe aufgehen. Und deswegen ist es wichtig, Zeit für unterschiedliche Dinge zu haben. Und wir wissen aus der Sinnforschung, dass das Sinnempfinden stabil ist, wenn man das in mehreren unterschiedlichen Bereichen findet und verortet und das auch langfristig. Und das nicht zu tun, ist zum Beispiel der Grund, warum manche Menschen, wenn sie in die Rente gehen, in ein Loch fallen und ihre Identität ein Stück weit verlieren. Und das kann man eben verhindern, wenn man versucht, über den gesamten Lebensverlauf die eigene Identität und woraus man Sinn schöpft, auf möglichst verschiedene Dinge zu verteilen, die man dann auch in der Rente weiterführen kann und dann nur die Erwerbsarbeit wegbricht. Also es ist eine sehr kluge Strategie, um langfristig zufrieden und psychisch stabil zu sein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.